Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen für das Jahr 2021 und wie immer ist die letzte Ausgabe im Jahr diejenige Ausgabe, in der es Weine zum Feste gibt. Wie immer natürlich mit Christoph Raffelt, weil es der Einzige ist, der hier Ahnung von Weinen hat. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Wir fangen an mit...
Mit Schäumchen, ne?
Mit Schäumchen.
Ja. Schäumchen. Sprich Piton Paillet, genau, wo irgendwie in 125 verschiedenen Sprachen Bubbles draufsteht.
Ach, das ist mir gar nicht auf. Ich habe nur gedacht, was ist das denn für ein buntes? Naja, egal.
Genau.
Wirkungstrinker.
Ja, und es ist ein sogenannter britische, ne? Wir sind ja mal wieder in der Loire, einem meiner bevorzugten Anbaugebiete. Und ich dachte, das passt jetzt auch mal zum Feste. Und ich finde, insofern, also, ne?
Seit ich an der Loire fast betrunken vom LKW überfahren worden wäre, passt alles von der Loire zu allem.
Ja, genau.
So. Wie geht's dir überhaupt? Ist auch eine Frage aus dem Chat. Du hattest ja dann jetzt doch Covid kürzlich.
Genau, ich hatte, ja, geht so, ne? Das, also das mit dem Riechen und Schmecken, das müsst ihr übernehmen in der Sendung, weil das klappt bei mir noch nicht.
Echt nicht?
Ne? Nö.
Scheiße. Nee.
Also, wie geht's mir? Ich hatte Ende Oktober einen Impfdurchbruch, hab dann irgendwie ja so anderthalb Wochen dann letztlich mit auch teils hohem Fieber im Bett gelegen und hatte da auch einen kompletten großen Geschmackverlust.
Ja.
Und hab dann so, ja, nach zweieinhalb Wochen bin ich mal wieder vor die Tür.
Krass.
Und hab seitdem, hab ich Tage, da geht's mir recht gut, und aber an den meisten Tagen geht's mir nicht richtig gut. Und dann habe ich so, also heute war ich eigentlich ziemlich erschöpft den ganzen Tag. Gestern hatte ich so Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen.
Immer noch.
So erhöhten Augeninnendruck. Heute habe ich so ein bisschen Ohrensausen. Das ist immer noch.
Und was
mit dem Geschmack ist halt, das ist so, also Geschmack ist irgendwie so, als hätte ich mir die Zunge verbrannt.
Ja.
Und die Zunge fühlt sich auch so an irgendwie, ja. Die fühlt sich irgendwie so komisch belegt an, beziehungsweise ja, als wäre die so leicht betäubt, und das schmeckt auch irgendwie so. Ne? Und beim Riechen ist es so, dass, also es wird besser, aber es ist im Wesentlichen, also stell dir vor, du trinkst Averna und du schmeckst aber ausschließlich Alkohol und Zucker.
Ja.
Aber nichts von den Kräutern, ne?
Ja.
Das ist das, was ich im Moment habe.
Krass.
Ja.
Das heißt, du musst dich im Grunde auf deine langjährige Erfahrung verlassen, um diese Weine zu beschreiben, die wir heute Abend hier haben.
Ja, genau. Ich kann natürlich was zu den Weinen sagen und so ein bisschen zur Textur und so, das geht schon. Ich habe auch so ein bisschen heute ein bisschen mehr Geruchssinn als gestern, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Aber ich kann jetzt natürlich keine Weinbeschreibung abgeben. Das kann ich jetzt auch in meinem Job im Moment nicht machen. Das funktioniert einfach nicht. Ist jetzt ganz gut, dass ich im Moment diverse andere Sachen zu schreiben habe, wo ich jetzt nicht die Weine vertexten muss.
Ja.
Genau, das konnte ich jetzt so ein bisschen verschieben. Aber das... Ja, das muss natürlich wieder funktionieren irgendwann, ne? Ja.
Was macht der Geist? Also ich hatte ja Post-Covid extremste Wortfindungskonzentrationsstörungen und sowas. Hast du das auch?
Ja, das könnte jetzt in der Sendung auch noch passieren, ja. Also ja, das habe ich auch, ja. Also ich kann mich auf die Arbeit ganz gut konzentrieren, aber bei weitem nicht so lange wie vorher. Aber ich hab halt auch wirklich, also mir fallen wirklich total viele Sachen nicht ein. Ja, in der Tat.
Oh, fuck.
Ja. Aber ich, ja, also ich meine... Ich bin guter Dinge, ich meine, meine Güte, das wird schon, ja.
Ja, klar, aber es ist halt trotzdem fuck, ne? Also weil so lange durchgehalten, geimpft und dann trotzdem eins abgekriegt. Aber du hattest auch, das war Astra, ne? Du hast irgendwie...
Ich hatte zweimal Astra, genau.
Okay.
Meine Frau, die hat jetzt, also Celine,
BioNTech?
BioNTech, genau, die hat ja auch einen Impfdurchbruch gehabt. Dann, also durch mich sozusagen, weil ich hatte Symptome, meine Symptome waren Kopfschmerzen und ich habe mich irgendwie gefühlt, als hätte ich am ganzen Körper irgendwie Muskelkater. So.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich natürlich direkt getestet und am nächsten Tag nochmal getestet, das war aber beides negativ, ne? Und dann habe ich halt
Schnelltest jetzt, ne?
Schnelltest, ja. Genau. Und dann habe ich halt meine Frau und meine Tochter angesteckt in der Zeit. Ja, und habe dann am dritten Tag habe ich dann einen Abstrich gemacht, weil das mit diesem komischen Muskelkater nicht besser wurde und ich nachts überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, weil ich nicht auf meinem Körper liegen konnte. Und die haben dann direkt einen Abstrich gemacht und dann hatte ich halt am vierten Tag sozusagen oder am fünften nach den ersten Symptomen hatte ich dann eben einen positiven Test. Aber da war das zu Hause hier sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja. Und Celine hatte halt einen Monat nach mir, also ich hatte meine letzte Impfung im Juni und Celine im Juli mit BioNTech und sie hat trotzdem auch einen Impfdurchbruch gehabt, aber die beiden hatten das nicht so stark wie ich.
Okay, also ja, okay. Also
aber sie spüren es auch immer noch, also die sind auch noch nicht wieder fit, muss man sagen. Ne? Das ist also uns geht es weitgehend gut, aber ja, aber das ist schon so ein tägliches, also gerade jetzt für die Kleine ist das auch in der Schule. Also die freut sich total auf die Weihnachtsferien, dass sie erstmal frei hat. Ja,
ja krass. So ist es. Also ich kenne auch niemanden, bei dem das nicht mehrere Wochen gedauert hätte, bis er oder sie gesagt hätte, so jetzt ist es wieder in Ordnung. Und ich kenne also wirklich alle, die ich kenne, die irgendwie Covid hatten, also zumindest so mit mehr oder weniger starken Symptomen Covid hatten, haben das Gefühl, dass es selbst nach einem halben Jahr noch nicht wieder so ganz in Ordnung ist. Wobei, da hast du natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, dass du, man ist ja im Herbst sowieso müde, ne? Also ich bin so erschöpft wieder und sowas. Fühlt sich an wie 6 Wochen nach Covid, aber ich weiß es halt nicht so genau. Ja, scheiße. Wann kannst du dich das nächste Mal impfen lassen? Jetzt nach 6 Monaten erst wieder oder?
Das habe ich jetzt noch nicht gefragt. Also ich habe jetzt sozusagen, ich habe jetzt mein Genesenen-Zertifikat, das geht jetzt bis Mai und aber ich muss mal gucken.
Bis dahin gibt es dann Omikron-Impfstoff, was
Das ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Also
ja, ich bin jetzt geboostert. Wie sich
die Dinge entwickelt.
Ich bin geboostert, ich war letzten Samstag bei IKEA. Ich bin extra zu IKEA gegangen, mich impfen zu lassen. Muss doch man auch mal gemacht haben. So, kommen wir zum Wein.
Ja.
Also Brütschiner.
Britische, ne, genau. Also das Typische für Loire-Schaumwein ist eigentlich, dass man einen Cremant hat. Ne? Ja. Das ist ja sozusagen die Prinzip so ein bisschen die Güteklasse unterhalb des Champagners in Frankreich, die aber eben auch für andere Weinbaugebiete als Champagner gilt. Also früher hießen auch Champagner-Cremants, durften auch heißen bis in die 70er Jahre und dann haben die aber sozusagen die Champagner und die anderen Anbaugebiete haben dann gesagt, okay, wir schützen eben massiv den Begriff Champagner und dafür bekommt ihr eben den Begriff Cremant für Schaumweine nach einem bestimmten Qualitätslevel. Ne?
Ja, und Cremant lässt sich auch besser grölen, also von daher ist es so viel bessere Bezeichnung.
Ja.
Er riecht genau wie, was ich von der Loire, also erstens sieht er sieht aus wie ein Wein von René Moss und der riecht wie ein Wein von René Moss. Und René Moss ist, vor René Moss sein Weingut war ja, wo ich fast überfahren worden wäre und seitdem, ich kaufe den ja blind, wenn ich den irgendwo sehe, nur ich sehe ihn sehr selten.
Okay.
Also jetzt bei Händlern und so.
Ja, eigentlich müsste es ihn ja noch bei Vinikultur in Berlin geben. Also
da traue ich mich ja nicht hin. Ne? Zu Vinikultur
traue ich mich nicht. Weil du dann immer zu viel Kartons
daraus schleppst. Ich habe so viel Geld einfach nicht und ich kann auch so viel nicht tragen. Ja, genau. Schönen Gruß von Katrin übrigens, die hat das jetzt gerade gehört. Nach 4 Wochen nach deiner Genesung kannst du dich wieder impfen lassen. Okay. Und das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, um die Symptome in den Griff zu kriegen, weil
Das werde ich dann mal gucken. Also ich habe mir jetzt mal 8 Wochen gegeben nach Ausbruch und wenn das dann nicht besser wird, dann werde ich in Aktion treten.
Ja. Weil Katrin ist ja ihr Long Covid losgeworden, indem sie sich sozusagen hat boostern lassen, ohne dass es nötig gewesen wäre.
Genau.
Wo waren wir?
Und, genau. Ja, waren bei René Moss und wenn du, das Weingut heißt ja Piton Payet und was relativ, also überhaupt nicht offensichtlich ist, dass Piton Payet und das zweite Wein, also das Weingut des zweiten Weins, den wir nachher haben, den Anjou Noir, die Domaine Bellaguss, im Prinzip aus einem Haus kommen. Mhm. So, das liegt jetzt daran, dass dass es eben einen Winzer gibt, der heißt Joe Piton. Und wenn du den mal googelst, dann siehst du, dass der irgendwie sozusagen in der gleichen Klasse ist wie René Moss, ja. Mhm. So ein richtiger Loire-Winzer, ja. So ein richtiger, also ein richtiger französischer Winzer, so mit
mit Baskenmütze, ja. Braucht drei Stunden, so, bis er warm wird.
So. Ja, so ein bisschen Zausel, so ein bisschen, aber so einfach auch ein Landwirt, ja. Und irgendwie, also sein Markenzeichen sind so verlängerte Koteletten, aber eben immer auch eine schräg sitzende Mütze auf dem Kopf. Und der Joe Piton ist ein ganz klassischer Anjou-Winzer irgendwie. Der hat eben sein Weingut groß gemacht, Joe Piton. Und der war aber irgendwie immer unterfinanziert. Und dann hat er sich irgendwann so einen Investor geholt. Fourier hieß der.
Entschuldigung, ist ja? Das der mit, ja? Ja, der mit den Koteletten und der mit großartig?
Ja, genau. Ja, also ja, genau.
Genau. Ja. Ne? Frag ihn nicht nach der Uhrzeit. Super.
Genau. Und hab diesen Fourier mit ins Weingut geholt. Das hat aber dann nicht so richtig geklappt. Dann hat der Fourier sich getrennt und hat aber irgendwie dann auch, eben weil er Geld investiert hatte, eine ganze Reihe an Weinbergen mitgenommen. Dann war der Joe Piton also kleiner, war immer noch unterfinanziert. Dann hat er seinen Schwiegersohn, der heißt auch Joe, Joe Payet mit ins Weingut geholt. Ah. Deswegen Piton Payet. Und das hat aber auch nicht funktioniert, weil Joe Piton hat eher klassische restsüße Weine gemacht. Also wir reden hier ja über Chenin Blanc im Anjou. Also Anjou ist vor allen Dingen Chenin Blanc. Es gibt auch recht viel Rosé im Anjou, aber die großen Weine, die sind immer aus Weiß und aus Chenin. Und es gibt eben viele klassische Appellationen im Anjou, die seit Jahrhunderten bekannt sind für Süßweine. Und auch, ich sag mal, auch die typischen Alltagsweine, die hatten oft Restsüße. Und Joe Piton mochte es lieber restsüß, Joe Payet mochte es lieber trocken. Und irgendwann hat Joe Payet gesagt, nee, komm, lass mal. Ich gehe mit deiner Tochter, also meiner Frau, wir gehen nach Südfrankreich, machen da ein Weingut. Und dann stand Joe Piton wieder da, wusste nicht so richtig weiter. Dann hat er seinen Sohn verpflichtet, ins Weingut zu kommen, weil er war halt dann auch schon ein bisschen älter. Der wollte jetzt nicht mehr, oder der konnte auch nicht mehr körperlich einfach jeden Tag ackern im Weinberg. Und sein Sohn hat das, glaube ich, 3 Jahre mitgemacht und dann aber auch gesagt, nee, lass mal.
Was ist denn da das Problem? Da scheint ja
das. Ja, vielleicht ist es auch das Problem, dass Joe Piton einfach ein eigener Typ ist, vielleicht eigensinnig, nicht eigensinnig, aber vielleicht einfach wenig kompromissbereit, so was seinen Stil angeht und so. Und das ist halt auch Arbeit natürlich. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man im Prinzip auch nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat und dann kann das eben schwierig sein. So, und dann hat er irgendwann jetzt vor 4 Jahren gesagt, 2017, hat er gesagt, nee, ich gebe das jetzt zum Verkauf, ich kann das nicht mehr alleine, ich finde niemanden, der das mit mir macht. Genau, und dann kam jemand ins Spiel, der heißt Ivan Massonat. Mhm. Und Ivan Massonat ist ein Investor, aus Paris, also der hat das beteiligt an so einer ziemlich erfolgreichen Private Equity Firma, ja. Okay. Und ist aber schon lange sozusagen mit dem zweiten Bein an der Loire, weil er das
Das heißt, er ist jetzt nicht da ist jetzt nicht die Heuschrecke, genau, über den Weinberg hergefallen, sondern...
Nee, tatsächlich nicht. Okay, nee, tatsächlich nicht. Also ich finde das ja auch immer so ein bisschen zweifelhaft, wenn halt die mit der richtigen dicken Kohle da reinkommen. Das ist ja in manchen Weinbaugebieten auch ein Riesenproblem, weil eben durch die sozusagen die französische Gesetzgebung ja man so wahnsinnig hohe Steuern zahlen muss, wenn man Weinberge erbt, ne? Die werden ja dann.
Also das heißt, das ist so das Einfallstor dann sozusagen, genau, für diese Investoren.
Genau. Okay. Ja, weil du musst halt erhebliche Erbschaftssteuern zahlen auf den Wert der Weinberge und des Weinguts, und die sind ja der Wert in manchen Gebieten wie Burgund oder Champagne ist ja extrem gestiegen. Mhm. Ja, und wenn du jetzt, sag ich mal, 10 Hektar Champagne hast, und die sind irgendwie 20 Millionen Euro wert, dann hast du das ja erstmal nicht viel von. Ja. Aber wenn du das dann erbst, dann musst du halt auf die 20 Millionen Euro, musst du dann halt irgendwie 8 Millionen Euro Erbschaftssteuern zahlen. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, weil es gibt viele Nachfolger sozusagen, die das nicht können, wo die Eltern dann aber auch nicht richtig vorgesorgt haben so und oder auch nicht konnten.
Wie willst du denn da vorsorgen? Das ist ja
ist nicht so einfach, aber es gibt halt auch Tricks, wie man das machen kann, indem man eben aus einem Familienweingut dann irgendwie eine GmbH macht und solche Sachen und dann ja, aber dann kommen eben Leute von außen mit richtig viel Geld und kaufen sich dann ein. Aber hier war es anders. Ivan Massonard, der hatte schon irgendwie ein Häuschen in Chinon, da kommen wir auch gleich noch hin, also etwas weiter in der Touraine, im Weinbaugebiet Chinon, und weil er eigentlich zunächst dort investieren wollte, sich dort was kaufen wollte. Und dann hatte er aber über einen anderen Winzer, hat er eben mitbekommen, dass der Jupiton verkaufen will, und dann haben die sich getroffen und dann sind sie sich einig geworden, und dann hat er Piton Payet übernommen. 2017 und hatte dann noch die Möglichkeit, sozusagen um die Ecke in der Nachbarappellation, die heißt Carte de Chaume. Das ist eine ganz berühmte Süßweinappellation, dort auch noch 10 Hektar zu kaufen. Carte de Chaume hat insgesamt 40 Hektar, glaube ich, und der hat 10 davon, also direkt mal ein Viertel der ganzen Appellation gekauft, und hat aus der Domaine Piton Payet hat er die Domaine Belagus gemacht. Belagus ist so ein kleiner blauer Falter, den es da halt in den Weinbergen oft gibt. Und ich weiß nicht, ein Bläuling oder so auf Deutsch. Ja. Und genau, und hat das Ding auf links gezogen natürlich, ne? Der hat sich irgendwie Leute geholt. Also der hat Jopiton weiter als Berater, dann hat er Guy Bossard, das ist auch ein sehr bekannter Winzer an der Loire, auch als Berater, und dann hat er sich einen jungen Önologen sozusagen für den Keller geholt und einen für den Außenbetrieb. Biologisch bewirtschaftet wurde das vorher auch schon. Und das Interessante eben bei Piton Payet war, dass auch wenn er viel abgeben musste im Laufe der Zeit, der sozusagen der Kern des Weinguts ein berühmter Weinberg ist, der Clos de Trailles. Und um das mal zu verdeutlichen, könnt ihr mal einfach parallel auf die Website gehen von Belagus. Die heißt einfach belagus.com.
Belagus.com.
Ja. Ja.
Nee, Belagus gibt's schon mal nicht. Nee,
Belagus, ne?
Belagus.
So ähnlich wie Weißrussland.
Ach so, Belagus, nicht Belagus.
Also, ein L sozusagen. Also nicht Belarus, sondern Belagus, ja? Also Weißrussland mit G, ja, .com.
Belagus?
Belargus.
Ah, Belargus, das muss natürlich auch dazu sagen dann, ja.
Ja,
Belargus.com. Ja, tatsächlich, funktioniert. Ja.
So, ne, genau. Und da auf Wines gehen, oder was? Und da taucht sozusagen, da taucht so eine handgezeichnete Karte auf, ja, ne?
Genau. Anjou Noir.
Da sieht man das, ne? Anjou Noir, das ist ja auch der Name des Weins, den wir gleich probieren. Und da kriegt man so ein bisschen, ne? Da fließt die Loire durch, und dann ist sozusagen dieser ganze Bereich ist eben, da sind die Weinberge bezeichnet, die jetzt zum Weingut gehören. Da sieht man links eben auch Carte de Chaume, Grand Cru, ist der einzige offizielle Grand Cru im Anjou, und rechts davon ist eben dieser Le Trai Monopol, und das ist sozusagen die Kernlage für trockene Weine des Weinguts. Mhm. So. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir machen eben Belagus, und dann lassen wir Piton Payet noch für so ein paar Sachen, die nicht so ganz ins Konzept von Belagus passen, und wo wir auch wo wir noch aus ein paar anderen Ecken ein bisschen auch mit Vertragswinzern Trauben dazu kaufen. Und das ist eben hier der britische, ne? Weil der kommt nicht aus der Ecke, sondern der kommt aus dem Saumur. Mhm. Ja. Das Saumur ist im Prinzip auch ein Teil vom Anjou. Und das ist dann Anjou Blanc, weil Saumur ist Kalkstein. Ah. Ja, mhm. Kalkstein.
Okay, und jetzt wird ein Schuh draus, ja.
Ja, und Anjou Noir ist Schiefer.
Ja, klar.
Vor allen Dingen Schiefer. Es gibt auch ein paar andere Bodenformationen. Eine ist hört man relativ selten, aber es ist Puddingstein, ja.
Vanille oder Schoko?
ja, eher so Erdbeer-Blaubeer. Mm. Also es sieht ganz witzig aus. Das sind so vulkanische Konglomeratgesteine irgendwie mit so unterschiedlichen Färbungen und Tupfern und so. Ist ein ganz, ganz netter Stein. Aber vor allen Dingen ist Anjou Noir steht für ziemlich dunklen Schiefer, und von diesem Schiefer kommt eben dieser besondere Chenon dieser Ecke, und das, was wir jetzt im Glas haben, der Brütsch, der aber sehr trocken ist, finde ich, ne? Also das riecht jetzt, also schmeckt jetzt, glaube ich, nicht nach 6 bis 12 Gramm Restzucker, sondern deutlich trockener. Mhm. Und es steht ja auch drauf, es ist Zero Dosage, also es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt kein Zucker mit drin. Ne?
Oh ja. Oh. Jo. Mhm. Ich fasse mal den Chat zusammen, weil irgendjemand muss ja hier die Nase reinhalten. So, was haben wir denn da? Warte mal eben, ein bisschen scrollen. Schöne Apfelnote, hat auch was Kräutriges in der Nase. Am Anfang Apfel, dann gleich tolle Kräutrigkeit, am Ende eine schöne Bitternote. In der Nase was von Marzipankartoffeln. Aha. Okay. Das könnten ja vielleicht so Bittermandel oder so, aber Marzipankartoffeln. Auch in der Nase schön kräutrig, hat tatsächlich initial was von Apfelschorle, leicht bitterem Almdudler. Genau, ich habe auch gedacht, das ist so Cidre, Calvados, also irgendwie so ein vergorener Apfel. So trocken vergorener Apfel.
Ja, bisschen, das passt sehr gut. Das passt sehr gut.
Bisschen was von Earl Grey, sagt der Chat.
Gut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also
hat was Idee hier.
Also passt ja auch wieder tatsächlich zu René Moss so ein bisschen. Die haben beide sozusagen, also Jupiton und René Moss, auch so ein bisschen den Ansatz gehabt.
Calvados-Schorle. Banausen! Super.
Genau, die haben so ein bisschen den Ansatz gehabt, leicht oxidativ mit den Weinen umzugehen.
Leicht?
Ja.
Was der gerade hinten an meiner Zunge macht, hinten so an der hinteren Zungenseite, das ist was anderes als leicht oxidativ.
Ja, okay. Boah,
mein lieber Vater. Ja. Der ist aber besser zum Essen dazu, oder?
Genau, es ist ein Essens, es ist kein Aperitif, ne?
Nee,
der ist jetzt auch nicht, von der Perlage her ist der jetzt nicht super elegant, sondern das ist ein Wein, da haust du dir Rillette aufs Bauernbrot sozusagen als Vorspeise.
Exakt.
Ja, also das braucht Fett, ja. Das ist ein Schaumwein, zu Fett.
Ja, absolut.
Ja, und dann funktioniert es super.
Ja, ne? Glaube ich auch. Das Geile ist, ich habe gerade ein frisches Brot aus dem Ofen geholt, kurz bevor wir die Sendung angefangen haben. Und ich habe noch ein Glas Leberwurst noch da. Und dann werde ich jetzt gleich mal den Schaumwein aufheben und dann werden wir das gleich mal ausprobieren mit dem Fett. Fisch in Öl haben wir ja auch noch, naja.
Ja. Da sitzen irgendwie immer noch 16 Leute in der Car-Leitung.
Ja, können sie ja machen.
Sagt der Chat gerade.
So mal rüberkommen.
Ja,
Der Channel für diese Sendung heißt Vrind neuerdings und nicht mehr Car-Leitung. Ich weiß nur nicht, wie man den alten dann wegmacht. Ja.
Der war ja auch nicht von uns, ne? Ich weiß gar nicht,
wer doch, der war mal von uns, aber ich weiß es nicht. Es gibt jetzt Vrind, der Channel gehört mir, da kann ich machen, was ich will und wer sich daneben nimmt, fliegt raus und so. Und das konnte ich bei Car-Leitung irgendwie nicht und das ist jetzt, ja.
Okay. Ja, also irgendwann kriegen wir das auch noch, ne? Also ja, Zeit immer jetzt 19.30 Uhr und
genau. Immer 19.30 Uhr, außer wenn wir später anfangen, dann nicht 19.30 Uhr.
Ja, ja, ja.
So, und genau. Der Channel heißt Vrind, genau. Ja.
So. Genau. Achso, ich wollte noch begrüßen,
was?
Genau, wir haben ja einen Hörer in Köln, der heißt Johannes Krämer, und der dachte, also der hört uns gerne und der macht eine Weihnachtsfeier mit seinem kleinen Startup
in
Köln. Hätte er ganz gerne gemacht, das passt aber nicht. Das heißt, der schaltet uns später dazu. Und sozusagen, aber wir sind sozusagen Teil der Weihnachtsfeier von Money Meets in Köln und da sitzen dann irgendwie so 30 Leute und hören uns zu und trinken eben auch die Weine mit dazu. Und
das heißt, der hat dann aber
fand ich eine sehr schöne Idee.
War auch brav, also hat 30 Kartons bestellt, oder?
Genau, es sind, glaube ich, 28, wenn ich mich nicht irre.
Cool.
Cool, ne?
Das also ist eigentlich das
sozusagen cool. Geschenk für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann eben uns sozusagen reingeschaltet in die Weihnachtsfeier. Fand ich eine total schöne Idee. Also herzliche Grüße nach Köln.
Aber ist der also heute Abend, während wir die Sendung aufzeichnen, oder nimmt der hinterher die Aufzeichnung, damit ihr die wenigstens
ganz hören? Er nimmt hinterher die Aufzeichnung.
Alles klar.
Genau. Okay. Ja, genau.
Ist uns ein bisschen kacke dann.
Genau. Deswegen hole ich auch noch ein bisschen aus. Also, was heißt oxidativ und reduktiv? Typisch ist eigentlich für einen Schaumwein lange Zeit gewesen, den so clean wie möglich zu machen. Das heißt, die sehr früh gelesenen Trauben, die werden eben gepresst und dann werden die eigentlich normalerweise meistens im Edelstahl vergoren, Und dann passiert ja die Assemblage sozusagen, wo dann verschiedene Partien von Trauben beziehungsweise von Wein, das ist ja dann schon Wein, von Wein zusammengesetzt werden zu einem zu einem Grundwein, und dieser Grundwein kommt ja dann in die Flasche, wird verschlossen nochmal mit ein bisschen Hefe und Zucker, sodass dann in der Flasche dann die zweite Gärung stattfinden kann. Das ist hier passiert, nur dieser Grundwein, der ist eben nicht im Edelstahl ausgebaut worden, sondern im Holz. Und gerade wenn man dann mit Holz arbeitet, dann kann man natürlich die Holzfässer auch spundvoll machen mit dem Wein, oder man sagt halt, man lässt so ein bisschen Luft drauf und lässt den Wein vielleicht auch auf der Hefe vergären. Mhm. Ja? Ich habe die Trauben, auf den Trauben sind Hefen drauf. Ja. Ich lasse das Ganze, der Gärprozess setzt sich in Gang, und dann läuft er durch und dann ist der Wein irgendwann trocken. Das ist schon ein Grundprinzip bei Schaumwein, dass man eben nachher erstmal einen wirklich komplett durchgegorenen Wein hat. Mhm. Ja. Also bei Schaumwein sozusagen nach Champagner-Methode. Und dann nehme ich aber den fertigen Wein mit der ganzen Hefe, die sich in diesem Wein angesammelt hat. Das nennt man dann Vollhefe. Ja. Das ist schon ziemlich viel, ja, was da an Hefe zustande kommt, und lässt den Wein mit dieser Vollhefe im Fass. So, ja.
Aber was macht der denn dann noch? Weil der ist ja schon durchgegoren, ne?
Genau, aber man lässt ihn ein bisschen reifen.
Mit der Hefe.
Da tut sich einfach total viel, weil die Hefe sozusagen noch was von ihrer Hefe abgibt in den Wein. Das Ganze wird so ein bisschen cremiger. Das kriegt auch noch ein bisschen mehr Substanz. Und es tatsächlich sind Weine, die auf der Vollhefe ausgebaut werden, auch viel stabiler. Also man braucht später viel, viel weniger Schwefel, wenn man überhaupt welchen braucht, wenn ein Wein ein langes Hefelager hatte. Ja. Und die meisten lassen aber ihre Weine nicht auf der Vollhefe, sondern die nehmen dann sozusagen den Wein mit der so ein bisschen aufgelöster Hefe, das nennt man dann Feinhefe, und lässt den Wein eben auf der Feinhefe länger reifen. Mhm. So, ne? Und für diesen Schaumwein wurde der Wein schon ein Jahr auf der Hefe ausgebaut im Fass. Das ist ziemlich lange. Mhm. Schon, ne? Und kam dann eben auf die Flasche, nochmal ein bisschen Hefe und Zucker rein, verschlossen und dann nochmal ein Jahr sozusagen im Keller Flaschengärung gemacht, ne? Und dann eben degorgiert, also sprich
mit dem Schwert den Korken abgeschlagen. Und
ja. Also erstmal die Flasche nach oben gerüttelt, sodass die Fasskopf übersteht, dass man eben diese Resthefe dann im Flaschenhals hat. Dann wird der Flaschenhals ja kurz also vereist. Ne? Genau.
Und dann wird dann mit dem Schwert die...
Ja, das kann man ja dann später machen. Das ist die Sabrage, aber das macht man dann eben nur einmal.
Natürlich hat das einen Namen.
Natürlich hat das
Frankreich.
Einen Namen. Genau, man nennt es Sabrieren auch im Deutschen. Ne? Und dafür gibt es auch ein eigenes, sozusagen ein eigenes Sabriersäbel, aber es gibt natürlich auch sozusagen die Challenge, wenn du das mal eingibst auf Facebook oder so, dann findest du halt extrem viele Filme von Leuten, die das mit allen möglichen anderen Sachen machen. Ja?
Okay.
Man muss halt nur wissen, was man beachten muss. Genau. Und aber im Weingut selber dann eben Eispropfen sozusagen, Flasche öffnen, dann fliegt dieser Eispropfen mit der Hefe raus und dann wird der Wein nochmal aufgefüllt, also die Flasche nochmal aufgefüllt, damit sie eben 0,75 Liter hat. Und bei Schaumwein...
Aufgefüllt
womit? Auch mit dem gleichen Schaumwein.
Okay. Ne?
Genau, also man macht dann sozusagen für, keine Ahnung, 20 Flaschen dann noch eine eigene auf, füllt die durch. So, und Wenn die Schaumweine eine sogenannte Dosage haben, also eine nachher so ein bisschen Süße dazu bekommen, das ist ja eigentlich üblich, dass die meisten Schaumweine bekommen so zwischen 6 und 12 Gramm Zucker dazu noch auf einen Liter, dann wird das halt damit reingefüllt und dann verschlossen. Aber dieser hier, der wird einfach nur aufgefüllt, weil der eben keine Dosage hat, der wird sozusagen knalltrocken ausgeliefert.
Ne? Was mir gerade aufgefallen ist, ist also die Perlage stirbt sehr schnell. Also
okay.
Ich habe jetzt zu Beginn der Sendung aufgemacht und also eingeschenkt. Das heißt, ungefähr 28 Minuten lang war der jetzt im Glas und ist praktisch komplett still geworden in der Zeit. Ja. Das finde ich ungewöhnlich.
Hm. Ja, ist nicht so ungewöhnlich für Schaumweine, die jetzt nicht so elendlange sozusagen Syrlat waren, also so, nicht so elend lange ausgebaut wurden.
Syrlat.
Aber ja, aber so eine halbe Stunde ist schon okay, finde ich grundsätzlich.
Ja.
Aber okay, es ist halt schon so ein ist tendenziell so ein bisschen so eine grobere Perlage, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Ist jetzt kein wirklich feiner Schaumwein, aber ich fand ihn einfach schön. Also wenn man einfach so ein bisschen was Bodenständigeres dazu serviert als Aperitif, finde ich das eine super Kombination. Ja.
Ja. Jetzt müsste ich ja glatt nochmal, habe ich noch irgendwas Schäumchen hier? Ich habe noch Petnat hier. Beide ins Glas und gucken, wer schneller verliert. Hm. Jetzt extra noch einen Wein aufmachen, ist ja auch bescheuert, ne?
Eigentlich schon, wenn du schon drei offen hast. Ja, ich schenke mir mal den Anjou Noir ein. Mhm. Tatsächlich ist das natürlich so ein bisschen verwirrend, dass der Anjou Noir heißt, weil obwohl es ein Weißwein ist.
Aber jetzt ergibt es ja Sinn, weil
jetzt ergibt es Sinn, genau.
Also ich habe auch gedacht, genau, ist das ein Blanc de Noir oder was ist das?
Ja, genau.
Stellt sich raus, ja. Nein.
Nee, so, das ist ja hier. Genau.
Anjou Noir 2020 Anjou. Achso, ich muss erstmal hier.
Klasse. Genau. Und auf diesen Etiketten steht dann eben auch immer drauf, ne, also einmal Sec trocken, Appellation Anjou Contrôlée, also aus dem Anjou, insgesamt eben 8,38 Hektar, und dann eben Nord-Süd-Lagen Schist, also eben Schiefer, in Saint-Lambert de la Tay, das ist auf dieser handgezeichneten Karte dann eben auch drauf, die Ortschaft, wo der Wein herkommt.
Und was heißt Falangère Fleur de Lis?
Das, denke ich, ist die Lage eigentlich.
Okay. Eigentlich ist das cool. Eigentlich sollte man die Winzer verpflichten, sowas immer auf alle Flaschen zu schreiben. Dann weiß man nämlich wirklich, schön, ja, was man trinkt. Und dann stehst du halt nicht immer wie der Ochs vom Berg im Laden und denkst, naja, dann kaufe ich das, was ich hier, dann kaufe ich wieder das hier, wie heißt das? Was alle hier von Weil. Da kennt man das Etikett, das kauft man.
Ach so, ja, zum Beispiel.
So, Anjou.
Genau.
Oh, Entschuldigung. Oh, was ist denn das für ein grasiges? Oh. Oh, das ist aber ein ganz eigenwilliger Geruch. Was ist denn das? Du riechst es nicht, ne?
Du riechst es nicht, der Chat hat noch nichts gesagt. Ich rieche es jetzt gerade tatsächlich nicht, ja.
Katrin schreibt Hanf. Es würde nach Hanf riechen.
Okay.
Aber halt nicht unbedingt, ja, stimmt, aber nicht so, halt jetzt nicht, ja, stimmt schon, nicht wie diese, ja, nicht wie diese genmanipulierte Haze-Scheiße, sondern, stimmt, das riecht dermaßen nach Gras. Leck mich am Arsch, das riecht aber wirklich nach Gras, das Zeug. Hoffentlich halten die uns nicht an. Boah. Tatsächlich. Ja, es riecht wirklich nach Hanf. Chat sagt Anis. Baustoff. Mhm. Was ist denn Baustoff? Baustoff. Wie im Baustoffhandel. Ja, warum nicht? Aber da war ich lange nicht. Aber an Hanf finde ich wirklich sehr, sehr, sehr.
Okay.
Super, im Chat,
ja, ich hatte letztes Jahr im
Chat das ein Bild von da, wo ich fast vom LKW überfahren worden wäre, super.
Ah ja, okay.
Ich wusste gar nicht, dass IRC auch Bilder kann, das finde ich jetzt auch völlig, obwohl mein Client kann Bilder, aber gut. Anderes Thema. Ja.
Also ich hatte tatsächlich diesen Jahrgang noch nicht im Glas. Ich hatte den letzten Jahrgang im Glas und da hatte ich halt irgendwie recht viel so Orangenschalen, Kumquats, Grapefruits drin.
Ich gerade hin. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen was Zuckerwattiges, aber nicht so künstlich. Mhm. Das ist ja dann so kumquattig-orangig, ne? Mhm. Klostein, lese ich hier, Hefegebäck, Gummibärchen.
Gummibärchen, echt? Okay. Also Ich hatte letztes Jahr eben auch so ein bisschen Lanolin und Wachs drin, was jetzt auch typisch für ein Anjou Chenin ist. Birnenquitten so ein bisschen, also
ne? Ja, das ist meine Nase. Grüne
Ananas hatte ich letztes Jahr irgendwie so mit, also im letzten Jahrgang mit dabei. Ne?
Meine Nase vielleicht auch nicht fein genug dafür, aber. Aber stimmt, er hatte Birnenhanf. Hm?
Birnenhanf, ja.
Birnenhanf-Gummibärchen. Birnenschorf. So, ich probier mal. kaum Frucht.
Hm.
Extrem steinig.
Hm.
Steinig, kräutrig. Kräuterstein. Hm. 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 Da würde ich jetzt. Da ist die Quitte. Im Mund ist die Quitte.
Okay.
Hm. Was sagt der Chat? Ich guck mal wieder hier, guck mal, welchen weiß. Ja, Quitte, runder, genau.
Runder Kräuterstein, kein eckiger.
Runder, genau, runder Kräuterstein, kein eckiger. Weil weich und rund, sehr schön.
Ja.
Rundquittiger Kräuterstein.
Mhm.
Also ein vogonisches Gedicht. Ja, weich Gedicht. Und rund
kann ich auch gut
ja.
nachvollziehen. Mhm.
Mhm. Gletschereisbonbons in der Nase.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nicht.
Also Gletschereisbonbons, also ich sag mal, in der Weinsprache steht Gletschereisbonbons eigentlich für sehr kühl vergorene Weine,
mhm.
die eben total irgendwie vordergründig fruchtig sind und eben tatsächlich dieses Gletschereis haben. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Typ für so eine Note. Mhm. Also ich kann es ja jetzt nicht riechen, aber habe ich auch bei keinem Wein jetzt bisher von Belagüs gehabt.
Ach verdammt, habe ich jetzt eigentlich schon schöne Grüße. Katrin hat geschrieben, du dürftest dich 4 Wochen nach...
Ja, ja,
das hatte ich eigentlich schon gesagt, okay.
Ja, ja,
weil ich gerade noch die Nachricht hier auf dem Display sehe.
Ah, okay.
Eher ölig als cremig. Ölig, als, eher ölig als cremig.
Ja.
Ich lese also random aus dem Chat vorher.
Ja, genau. Also hier ist die Idee, anders als bei Piton Paillet eben eher der oxidative Stil bei Belagüs wird es jetzt von Jahrgang zu Jahrgang, also 2018 war der erste Jahrgang,
mhm.
Das ist jetzt bei Anjou Noir hier schon der dritte. Das ist übrigens der sozusagen der Gutswein des Weinguts, das ist der einfachste Wein. Aber ich jetzt vom Preis her natürlich, aber auch von der Qualität her schon auf einem ziemlich hohen Niveau, finde ich.
Was war da die Flasche, was kostet die, weißt du das aus dem Kopf?
Das geht so Richtung 20 Euro.
Okay.
Glaub ich. Ja. Das wird eben, also es kommt sozusagen aus einem Weingut, also aus dem Weinberg ins Weingut. Das wird als Ganztrauben sozusagen, so, also zumindest in Teilen als Ganztrauben mit Stielen und Stängeln eben langsam gepresst und kommt dann eben ins eher ins Tonneau, also ins größere Holzfass, so 600 Liter Fass etwa. Jetzt kein neues Holz, sondern eben gebrauchtes Holz, aber eben wird dann da im Prinzip vergoren und bleibt dann da auch aber eben spundvoll, also eben nicht oxidativ, sondern eben so wenig Luft wie möglich rein, also dann eher reduktiv. Aber jetzt nicht so, dass da eben diese flintigen Noten mit reinkommen, ne? Dass das so nach Schwefel, Feuerstein, Flint riecht, sondern aber so, dass sozusagen so ein bisschen, was du eben auch sagst, weniger die Betonung ist auf der Frucht und auf der Mürbenfrucht, sondern eben eher so auf dem steinigen Aspekt sozusagen. Also genau.
Und der macht noch was ganz Schönes im Mund. Der erzeugt auf der Mundschleimhaut, also wenn man den auch so ein bisschen übers Zahnfleisch laufen lässt und ein bisschen spült, erzeugt der einen extrem kalten Druck.
Okay.
Das ist, kenne ich, ist auch sehr selten, finde ich. Also
ja.
Das drückt richtig kalt dagegen, als hättest du dir irgendwie so ein bisschen was Kühles aufs Zahnfleisch gelegt. Finde ich sehr interessant. Kann natürlich auch dran liegen, dass ich Parodontitis habe.
Nee, aber das passt ja eigentlich ganz gut, ja. Also auf der einen Seite ist Chenin Blanc irgendwie, also gerade im Anjou, gerade in diesem Zusammenspiel mit Schiefer.
Mhm. Der ist kalt.
Also im Prinzip, ne?
Der ist kalt, ja.
Also der hat auf der einen Seite Wärme. Der hat schon auch eine Wärme, also die ist sozusagen so ein bisschen in der Frucht mit drin.
Die Wärme, ich. Und dann, Wärme ist in der Cremigkeit.
Ja, in der, genau, und in diesem, ja, und er hat, also bei der, die Frucht, die er hat, die hat schon auch eine. Also die ist ja eher gelbfleischig als hell und grün.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja, ja,
also
ja, ja.
Das heißt, die Wärme ist so ein bisschen in diesem Gelbfleischigen drin und dann hat er aber eben und interessanterweise, der hat er jetzt keine übermäßige Säure.
Nee, gar nicht.
Was auch typisch ist für Anjou, dieser Schiefer dort, diese Schieferböden, die sorgen bei Chenin jetzt nicht so stark für Säure. Aber er hat eben trotzdem eine Kühle mit dabei und das ist schon, das finde ich schon toll. Ja. Also das Anjou hat manchmal so ein bisschen das Problem, dass die Weine einfach zu fett und zu breit werden. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man früher die Trauben viel später gelesen hat. Ne? Das ist so wie in Silvaner in Franken bei uns in Deutschland. Die hat man dann irgendwie mit 95 Grad Öxle gelesen. Also sprich irgendwie quasi für unser heutiges Verständnis überreif und dann werden diese Trauben einfach so latschig und breit und das haben die im Anjou mit Chenin auch gemacht oder machen sie teilweise heute immer noch. Ja.
Apropos und Fett, dann, der hat 13 Umdrehungen, das ist es ist echt viel und man merkt es nicht, also nee, gar nicht.
Ja. Also Chenin neigt ein bisschen mehr zum Alkohol und also die Chenin ist keine Rebsorte.
Wer
keine
tut
Rebsorte,
das nicht, Christoph? Ne? Wer tut ja, das ja. nicht?
Ja. Ja, also das sind keine, der Chenin ist keine schlanke Rebsorte, so, ja. Also man kann viel mit Riesling vergleichen, weil Chenin eben wirklich, du kannst Schaumwein aus ihm machen, du kannst ihn trocken, halbtrocken, süß ausbauen, du kannst, Chenin hat gerne Botrytis, das heißt, du kannst eben auch diese Edelbeeren auslesen machen, also all das, was du mit Riesling auch machen kannst. Aber du kriegst aus dem Chenin kein Moselkabinett hin, ne? Das ist nicht sozusagen die Rebsorte dafür. Ja. Genau. Anjou Noir, ist sozusagen eine der ältesten, also das ist eigentlich die älteste Appellation an der Loire, wo Weinbau betrieben wird. Also man sagt, dass es den Chenin dort auch schon seit dem 9. Jahrhundert gibt. Also mit Sicherheit weiß man, dass er sozusagen im 15. Jahrhundert vom Anjou in die Touraine, also ein bisschen die Loire wieder hochgebracht wurde. Und wurde dann auch eben Blanc d'Anjou genannt, also die Weiße aus dem Anjou, die dann in der Touraine angebaut wurde. Genau. Und zu dieser Ecke, wenn ihr nochmal auf diese kleine handgezeichnete Karte schaut, da ist der Ort Savinière. Das ist sozusagen der Ort, wo es die ältesten Bodenformationen Frankreichs gibt. Und wo es eben auch eines der berühmtesten Weingüter der Ecke gibt, das ist Collet de Lasseron.
Nie gehört. Aber das heißt ja nichts, dass ich nichts gehört habe, also das heißt ja nichts.
Ja, das ist das Weingut von Nicolas Joly und der Familie von Nicolas Joly. Nicolas Joly ist sozusagen der Godfather des biodynamischen Weinbaus. Der hat im Prinzip genau das so Anfang der 80er Jahre in Frankreich mitbegründet. Hat ein Weingut, das sich zurückverfolgen lässt, eben auch bis ins 8., 9. Jahrhundert. Das ist über Jahrhunderte von Mönchen eben bearbeitet worden. Also diese Weinberge, der Collet de Lasseron, der hat auch eine eigene Appellation, also gehört zu den wenigen Weinbergen, wo ein einzelner Weinberg eine eigene Appellation hat. Nur dreimal in Frankreich. Also ich weiß jetzt, Collet de Lasseron ist eine, dann gibt's Château Grier an der Nordrhone und die dritte fällt mir gar nicht erst ein. Also ja.
Bei Château Grier muss ich immer an ein sehr altes Ding von Helge Schneider denken, ein Lied, das hieß Je ne grie.
Ah ja.
Je ne grie pas. Das heißt nichts, also aber ja.
Ja.
Mit ein bisschen mehr Sauerstoff, mit ein bisschen mehr Sauerstoff kriegt der Anjou Noir. Ja, dieses Süße, also das Zuckrige, dieses Zuckerwattige, was ich da hatte, das kommt dann ein bisschen stärker raus noch in der Nase.
Okay.
Der Hanf verschwindet.
Also das ist jetzt auch, also man Weiße muss Gummibär, jetzt schon sagen, ich hab das jetzt einfach mal ins Pakete gepackt, weil ich auch das Weingut vorstellen wollte.
Ja.
Im Prinzip ist der Wein noch zu jung, ne? Das ist ein Wein, also ich mache ja Chenin Blanc eigentlich erst nach 5 oder 6 Jahren auf, okay, zum Allgemeinen. Und das tendenziell, also ich wollte ihn heute mal aufmachen, um zu sagen, das ist eigentlich ein Wein, den nächsten noch 3, 4, 5 Jahre weg.
Okay.
Dann wird's richtig, richtig geil. Ja?
Das hättest du mir nicht antun dürfen.
Jetzt schon sehr schön, aber dann wird's halt richtig geil. Ja. Das ist auch Chenin Blanc. Also Chenin Blanc ist eigentlich keine Sorte, die man abfüllt und ein halbes Jahr später trinkt. Das kann man machen, kann auch nett sein, aber richtig, richtig gut wird es einfach erst, wenn es Reife hat und dann kann es auch 2 Jahrzehnte reifen, im Zweifelsfall. Ja. Und Domaine Belaguis finde ich halt auch deswegen interessant, weil der Massonard eben also nicht nur in das Weingut investiert, sondern eben sozusagen auch in die Region. Also er der macht da einfach sehr viel. Der hat irgendwie auch so Präsentationen von den Anjou-Weingütern organisiert und so weiter. Und was der im Anjou eigentlich trotz Collet de la Saron eben jetzt die letzten 3 Jahrzehnte gefehlt hat, würde ich sagen, ist so ein Leuchtturmweingut, weißt du? Eins, wo du was einfach weit strahlt und sozusagen andere Weingüter auch mitnimmt auf einem Weg, irgendwie Qualitätsweg und so weiter. Das hat das Anjou nicht gehabt, weil dieser Nicolas Joly mit seiner Biodynamie und Collet de la Saron, das ist zwar ein wahnsinnig guter Weinberg, aber der Nicolas Joly ist kein besonders guter Winzer. Meiner Meinung nach, ja. Dass das irgendwie 2 Jahrzehnte lang immer das Problem war, dass er... Ja,
Entschuldigung, das ist halt jetzt ungefähr sowas wie,
einfach mal
okay,
so sagen,
ich verkaufe alles, was ich habe und mache mir ein Weingut, weil ich so gerne Wein trinke. Und dann gibt es Chateau Lolgy und der schmeckt scheiße, obwohl er auf den besten Böden Frankreichs wächst.
Ja, das ist schon häufiger passiert, ja. Das ist halt... es gibt wahnsinnig gute Jahrgänge, wo einfach alles richtig gelaufen ist, aber es gibt halt auch richtige Scheißjahrgänge und davon gibt's halt mehr. So, mittlerweile macht seine Tochter die Weine. Die sind noch besser geworden, finde ich. Aber es ist noch nicht so, also ich finde, das Potenzial dieses Weinguts ist noch nicht ausgeschöpft. Okay. Bei Belaguis geht das alles in die richtige Richtung, finde ich. Ne? Mhm. Also genau, deswegen wollte ich es einfach mal vorstellen, abgesehen davon, dass ich den Wein eigentlich gerne mag und natürlich und jetzt ein bisschen traurig bin, dass ich ihn nicht viel schmecke. Aber gut.
Das ist aber was du sagst, dass man den eigentlich noch so 3-4 Jahre liegen lässt und dann macht's richtig Spaß. Man merkt so ein bisschen. Man merkt es einfach ein bisschen auch daran, wie der sich von gestern, also er ist jetzt 24 Stunden offen bei mir ungefähr, wie der sich seitdem entwickelt hat. Und da kann man sich dann auch ein bisschen vorstellen, was der macht, wenn der in der Flasche vor sich hin oxidiert. Ja.
Genau. Und jetzt einfach nochmal über die nächsten 2 Tage trinken und gucken, was passiert, weil das
ich nicht schaffen,
total
aber
stabil. Ja, okay. Ist total stabil und also das schafft er locker, ne? Ohne Probleme. Mhm. Ja. Genau. Und dann kommen wir noch zu anderen, sozusagen zu einer anderen der wichtigen Rebsorten an der Loire. Das ist natürlich Cabernet Franc.
Ich muss erstmal, ich habe nur ein Glas hier. Ich bin gerade schlecht ausgestattet. Das ist wohl dann der Rotwein.
Das ist dann der tatsächliche Rotwein.
Mit dem Namen Chinon, was mich auch irgendwie ein bisschen fertig macht, weil was ist das? Also, das ist jetzt aber kein Chinon oder ist Chinon roter Chinon?
Nee, tatsächlich ist Chinon ein Ort in der Touraine. Und zwar ein sehr, sehr alter Ort und es ist ein Ort, in dem der historisch super spannend ist, weil die Plantagenets dort Besitz gehabt haben. Plantagenets sind ja die Franzosen, die dann nach England gegangen sind und dort, also Richard Löwenherz war ein Plantagenet. Ja? Mhm. Also die sind dann Könige in England geworden. Und die kommen eigentlich, also ich weiß nicht, ob sie exakt aus Chinon kommen, aber die hatten dort eben eine Burg.
Okay.
Und in Chinon hat Karl... Jetzt lass mich nicht lügen, Karl der Siebte, glaube ich. Ja.
Es ist immer Karl der Fünfte. Herr Heinrich der Achte, Karl der Fünfte. Ist immer, weiß ich nicht, aber mache ich halt auch die ganze Zeit. Also es ist
irgendein Karl. Ich hätte jetzt gesagt Siebte, aber vielleicht war es auch der Fünfte. Auf jeden Fall hat er
Karl der Achte
auf der Burg von Chinon das erste Mal Jeanne d'Arc getroffen. Und die sind dann ja zusammen in den Krieg gezogen. Genau, also insofern historisch irgendwie ein bedeutender Ort, eine kleine Ortschaft sozusagen mit einer wichtigen Burg in der Touraine und eben einer der alten sozusagen klassischen Cabernet Franc Hochburgen an der Loire, die andere ist Bourgueil, das ist ein paar Kilometer weiter weg und dann gibt's noch Saint-Nicolas de Bourgueil, aber Chinon ist eigentlich das mit dem größten, ja und dann gibt's natürlich noch Saumur, wo es eben auch eben klassisch Cabernet gibt. Also Saumur, Champigny, Chinon, Bourgueil und Saint-Nicolas de Bourgueil sind sozusagen die 4 Orte, in denen die besten Cabernet Francs an der Loire entstehen. Hm? Ja. Und auch nochmal für die Weihnachtsfeier sozusagen, wir haben ja Loire ist sozusagen ist der längste Fluss in Frankreich. der so ein bisschen so aus der Ecke Auvergne, irgendwo in der Auvergne entsteht, dann parallel zur Rhone fließt, aber in entgegengesetzter Richtung. Die Rhone fließt Richtung Mittelmeer und die Loire eben parallel dazu und biegt dann eben ab Richtung dieser ganzen Ortschaften, die es dann eben an der Loire gibt. Die ersten bekannten Weinorte sind Sancerre und Puy, wo der Puy-Fumé herkommt. Das sind aber
kommt Ortschaften. Kommt auch der Puy-Fusé her?
Nee, der kommt tatsächlich aus dem Burgund. Ja, 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 ja.
Scheiß Franzmann.
Ja, ja, genau. das ist doch. Ja, ja, tatsächlich. Okay. Also es gibt Puy-Fumé und Puy-Fusé und Puy-Fumé ist an der Loire und da gibt es Sancerre. Und Puy-Fusé ist im Mâcon, im Burgund, und da gibt es eben Chardonnay. Genau. Und wenn wir an der Loire sind, dann eben Sancerre und Puy für Sauvignon Blanc als weiße Rebsorte und ein bisschen Pinot Noir als rote Rebsorte. Und dann gibt es nochmal so eine kleine Ecke, wo es praktisch keinen Weinbau gibt, und dann fängt die Touraine an. Und die Touraine ist ein ziemlich großes Weinbaugebiet dort.
Waren wir da nicht kürzlich auch? Also mit Getränken jetzt, also nicht persönlich.
Nee, wir haben letztes Jahr haben wir ja Sancerre und Puy-Fumé tatsächlich gemacht, und dann hatten wir noch.
Aber wie komme ich denn dann jetzt auf die Touraine? Habe ich irgendwo anders? Ach, ich weiß es nicht.
Also Touraine ist sozusagen einmal das, wenn irgendwo auf einer Flasche steht AOC oder AOP Touraine, dann ist es sozusagen das ganze Gebiet. Da gibt's eben dann auch noch Sauvignon Blanc, da gibt's Chenin Blanc, da gibt's aber auch Chardonnay so ein bisschen. Und dann gibt's aber sozusagen innerhalb der Touraine gibt's dann eben diese einzelnen Anbaugebiete wie Chinon und Bourgueil für Cabernet Franc. Und dann gibt es welche, wo nur Sauvignon Blanc entsteht, dann gibt es welche, wo die seltene Rebsorte Romorantin angebaut wird, und dann gibt es eben
könnte auch irgend so ein Gemüse sein, ne? Romorantin.
Ja, 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 ja. Und dann gibt es Vouvray als bekanntes Chenin Blanc Gebiet, ne? Und wir sind jetzt eben im Chenin, und dort gibt es Cabernet Franc, und wir sind bei Philippe Allier. Das ist einer der ich würde eigentlich sagen, unter den Top 4 in Chinon. Wir hatten schon mal Wein von Bernard Baudry, wer sich erinnert.
Ich nicht.
War auch aus dem Chinon.
Was ich mich gerade frage, ist, wer mir in die Flasche gepinkelt hat. Das ist ganz interessant.
Okay, es riecht nach Urin.
Naja, irgendwas, also.
Also der eine Wein roch nach Urinstein, der nächste nach Urin.
Genau. Frischer. Was haben wir hier? Ah, Chat sagt, Johannisbeeren, Schattenmorellen, Pfeffer.
Ja.
Gestern beim Öffnen leichter Ziegenstall.
Mhm, okay,
da ist tatsächlich witzig, ja. So ein bisschen was, ja, so, ne, ja, wer hat mir in die Flasche gepinkelt, ja. Extrem feucht. Riecht sehr, sehr feucht, also irgendwas so.
So Laub oder so?
Ja, ja, eher Stöckchen, also weniger Blätter, aber mehr Stöcke.
Ja.
Chat sagt grüne Paprika. Meine Frau meint vergorener Sauerteig.
Okay. Vergorener sehr typisch, Sauerteig. Ne? Also, Cabernet Franc, überhaupt. Also Cabernet Franc wird sozusagen der ist eine sehr alte rote Rebsorte, die entweder die wahrscheinlich im französischen oder im spanischen Baskenland irgendwann entstanden ist und vielleicht schon vor 1000 Jahren, weiß man nicht so ganz genau, aber sie ist halt der Vater von Cabernet Sauvignon, von Merlot und von Carménère, alles Bordeaux Rebsorten, ne? Also Cabernet Franc ist ja auch in Bordeaux vorhanden. Eine der selten als Hauptrebsorte, aber häufig als Nebenrebsorte in Bordeaux, und ist halt mit Sauvignon Blanc die Elternrebsorte von Cabernet Sauvignon.
Und Cabernet Franc. Meine Frau schreibt mir gerade eine Nachricht, meine Frau sei gar nicht im Chat, weil ich vorhin von Ruhemasse einen Eintrag im Chat vorgelesen habe, der heißt, meine Frau meint vergorener Sauerteig. Das führt hier alles irgendwie, ist das alles, man kommt hier ja völlig durcheinander.
Eskalation.
Es ist schlimm. Also meine Frau ist nicht im Chat.
Okay.
Und wenn ich von meiner Frau, nee, ich sag, ich lass jetzt, mach du einfach weiter.
Okay.
Ich hätte ausspucken sollen, ach, was soll's.
Genau, also Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, eine Familie. Und ich kann es jetzt noch ein bisschen komplizierter machen. Sauvignon Blanc und Chenin Blanc, auch eine Familie. Also man weiß jetzt nicht genau, also Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, wahrscheinlich beide von der Loire. Man weiß jetzt nicht, ob das Geschwister sind und die gleichen Eltern haben, oder ob Chenin Blanc vom Sauvignon Blanc abstammt oder umgekehrt. Man weiß halt nur, dass sie miteinander verwandt sind, also nach DNA-Analysen, und dass der Traminer, also die alte Traminer-Rebsorte sozusagen, auch ein Eltern- oder Urelternteil von dieser Sorte ist. Aber diese ganzen Sauvignon Blanc-Geschichten, die haben alle relativ viel Pyrazin. Und Pyrazin ist sozusagen der Stoff, der auch in grüner Paprika oder in roter Paprika drin ist. Vor allen Dingen aber in grüner Paprika und in Stachelbeeren und so weiter. Ne? Also dieses Grüne haben diese Rebsorten halt gerne. Ne? Also Sauvignon Blanc, klar, das, je nachdem, wie es ausgebaut wird, riecht das nach grüner Paprika, nach Brennnessel, nach Stachelbeeren, alles grün. Aber eben Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc können das eben auch gerne mit dabei haben. Und eigentlich möchte man auch so ein kleines bisschen von dieser, oder eben ein bisschen mehr von dieser grünen Paprika mit dabei haben. Und selbst in so einem 2018er Jahrgang, 2018 war ja schon recht warm, aber Philipp Allier hat das irgendwie schön recht früh gelesen, deswegen wahrscheinlich die grüne Paprika, auch nicht so viel Alkohol, also 13% geht ja jetzt für einen warmen Jahrgang, ja, mit einer roten Rebsorte.
Ja.
Und, ne, und dann hat man eben Cassis, also diese Johannisbeeren hast du halt in so einem Cabernet Franc sehr gerne mit drin. Und genau, und dann ist hier das, also das sind Vieille Vigne, steht ja für alte Reben. Das heißt, das ist ein Wein von 70, 80 Jahre alten Rebstöcken.
Was machen alte Reben aus dem Wein? Ist das nur ein Marketingbegriff oder wird es tatsächlich auch ein besserer Wein, wenn es alte Reben sind?
Also ich glaube, jeder Winzer, der welche hat oder der die Vergleiche kennt, sagt dir, er macht den besseren Wein.
Okay.
Wenn du es analysierst, kannst du es nicht unbedingt so einfach feststellen. Aber es ist
analysierst also, im Labor oder was?
Genau, also man kann jetzt nicht so große Unterschiede feststellen in Laboruntersuchungen. Aber
ja, aber kann ich in Laboruntersuchungen Terroir nachweisen?
Ja, ist eben, das ist halt das Problem, doch.
Das geht nicht.
Also alte Reben heißt ja, genau, so 70 Jahre alte Reben heißt halt, dass die 70 Jahre lang in den Stein runter sind. Ne? Also die sind tief und holen aus viel mehr Ebenen im Boden ihren Stoff, ihre Minerale auch raus. Ne? Und oben angekommen hast du einen sehr alten Rebstock, der viel weniger trägt als ein junger Rebstock. Deswegen werden die ja auch, ich sag mal, im Massenanbau nach 30 Jahren ausgetauscht, ja. Weil ne, ab 30 Jahren dann eben die Erträge runtergehen. Und dafür aber fängt es bei hochklassigen Winzern gerade erst an, interessant zu werden, weil dann werden die Beeren kleiner, konzentrierter, also liefern so einen konzentrierteren Stoff. Auch das ist ja schon ein gewisses Qualitätsmerkmal. Und dann sagen die aber eben auch gerade, wenn man so 70 Jahre alte Rebstöcke hat, 100 Jahre alte Rebstöcke teilweise, dann sind das ja alles Rebstöcke, die oder meistens Rebstöcke, die noch nicht in Klonselektionen, weißt du, wie so Klonarmeen in Rebschulen erzeugt wurden, sondern du hast meistens ein sehr komplexes Genmaterial, ja, im Weinberg. Also, und das merkt man im Weinberg tatsächlich. Also es ist der Unterschied, sagen wir mal, du hast auf einem Hektar 8000 Leute stehen, ja, unterschiedliche Leute aus ganz Frankreich. Und in einem Nebenweinberg hast du sozusagen die Klonarmee von Boba Fett stehen. Ja? Und das ist der Unterschied in dem Weinberg schon, ja. Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass wenn diese 1000 oder 8000 Leute in dem einen Hektar sozusagen was von ihrem Charakter zusammenschmeißen, der irgendwie anders ist als die Boba Fett-Armee. Ne?
Ja.
So würde ich das erklären. Und das hat aber auch zur Folge, zum Beispiel, dass wenn die Boba Fett-Armee mit einem Virus, also an einem Virus erkrankt, dass direkt dieser ganze Weinberg erkrankt,
ja.
Während in dem mit dieser komplexen DNA mit den alten Reben das halt nicht so ist. Mhm. Und deswegen sorgen eben viele Winzer heutzutage auch dafür, dass sie eben ihr Material, wenn sie frische Weinberge anlegen, nicht mehr aus der Rebschule holen, sondern dass sie gucken, dass sie die besten Stöcke aus ihren alten Weinbergen nehmen, davon was abschneiden und dann eine sogenannte Selektion massal nehmen, also die vermehren. Das ist viel aufwendiger, aber du kriegst dann halt auch in einem neuen Weinberg sozusagen ein gewisses Maß an alter DNA und an an alter Substanz wieder rein, ne?
Mhm. Ja. So, jetzt mal trinken hier.
Jetzt mal trinken, ja.
Was? Der hat gerade in der Nase noch mal was anderes gemacht? Du riechst immer noch nichts, ne?
Nee, leider nicht. Okay. Ich schmecke auch nicht viel, ne? Das ist
jetzt, irgendwie. Jetzt weißt du, wie es mir, ich rede da seit Jahren von, jetzt weißt du, wie es mir auf dem Rosé-Tasting ging.
Ja, genau. Ja. Ja, oder ja, auch noch im Januar, Februar, ne? Februar hatten wir, glaube ich, Januar hatten wir ausgesetzt wegen Corona, aber Februar, März hast du ja auch noch nicht viel mitbekommen. Ja, das, so geht mir das jetzt auch. Aber ich kenne jetzt nicht den Jahrgang, aber grundsätzlich kenne ich den Wein auch. Mhm. Das Interessante ist hier, dass der, also eben alte Reben, das ist so sozusagen die Mittelklasse bei ihm, dass er im komplett im Zement ausgebaut worden ist, also kein Holz gesehen hat. Ja, finde ich ganz schön eigentlich, weil er eben, und das passt gut und das behält dann einfach auch nochmal stärker die Frische, gerade in so einem etwas wärmeren Jahrgang. Und wer jetzt noch Lust hat, sozusagen so ein bisschen zu gucken, wo das jetzt überhaupt herkommt, es gibt von Bernard Baudry eben, also wo wir auch schon mal Weine von hatten, gibt es ein ganz schönes Schaubild. Die Website heißt Bernard, also B-E-R-N-A-R-D für den Vornamen. Mhm. Und dann Baudry, B-A-U-D-R-Y, alles zusammengeschrieben, .com. Und wenn man da auf die Seite kommt und dann so ein bisschen runterscrollt, dann kommt man ganz unten auf so ein geologisches Schaubild vom Chinon. Und da kann man dann sehr schön sehen, welche unterschiedlichen Bodenformationen es
gibt. Wie schreibt man Bernard Baudry?
Also B-E-R-N-A-R-D.
Ja.
B-A-U-D-R-Y.
Okay,
Baudry. Ja, zusammen.com.
B-A-U-D-R-Y, so.
B-A-U.
B-A-U, ich werde nochmal irre hier. Ah ja, jetzt funktioniert's.
Okay.
Tippen lernen.
Genau.
So, was, wenn man da
runter... Und ein bisschen weiter runter scrollen, dann kommt erst eine Karte von den Weinbergen. Und darunter ist eine geologische Querschnitt. Ja.
Ja,
also genau. Da sieht man dann auch, dass Chinon eben nicht direkt an der Loire liegt, sondern an einem Nebenfluss, La Vienne. Dann hast du eben um den Fluss herum hast du diese Alluvion, das ist alluviales Schwemmland. Also da ist überall mal der Fluss gewesen. Der hat dann eben Schwemmlandböden, also Kies und Sand dagelassen. Ja. Und dann geht es eben weiter hoch und dann kommen eben die verschiedenen typischen Tuff-Kalkböden, die man in diesem Teil der Loire hat. Und also Blanc, Micassé. Also Micassé ist Mica, das ist Glimmerschiefer, da ist Glimmerschiefer mit dabei und dann Jaune, also ein gelber Calcair und dann gibt es eben noch ganz oben drauf eben Lehm mit Silex, also mit Feuerstein. Also das, also man und je nachdem hast du halt Weinberger auf all diesen Ebenen und tatsächlich sind die Weine dann sehr, sehr unterschiedlich, weil das, was so von diesen alluvialen Schwemmlandböden kommt, das sind meistens eher einfachere Weine, früher zu trinkende Cabernets und was so in diesen Tuff-Calcair-Bereiche geht, das ist dann schon etwas, was eben mehr Substanz hat, mehr Komplexität und eben auch tatsächlich eine andere Spannung aufbaut. Also Kalk sorgt eigentlich für mehr Spannung im Wein als eben diese Schwemmlandböden. Ja.
Ich tue mich geschmacklich unheimlich schwer mit dem.
Okay.
Also ich habe eben gedacht, ach, der schmeckt mir ja gar nicht. Aber das stimmt halt auch nicht. Also das ist irgendwie...
Ja. Ich kann nicht weiterhelfen.
Ja, der ist mir...
Diesmal.
Der ist mir zu zitronig. Der ist mir zu sauer. Aber auf so eine...
Witzig.
Ja, der hat was... Auf meiner Zunge hat der was Zitronensaures.
Mhm.
Was mir irgendwie... überhaupt nicht gefällt. In der Nase ist er super, aber wäre jetzt auch nochmal interessant, was Fettiges dazu zu essen.
Ja.
Du hattest auf der Webseite geschrieben, Baba Ganoush würde da gut zu passen. ich habe noch ein bisschen Baba Ganoush nebenan.
Ja, muss man ausprobieren.
Ja, das wird super nachher.
Ja. Also das, was ich so erkennen kann, ist eigentlich ein sehr schönes Tannin. So.
Ja, das ist mir schon wieder zu viel. Ne? Also da würde jetzt halt gerne noch einen Tag in meiner Karaffe liegen, bevor ich ihn trinke. Aber da bin ich ja eh fimschig. Also da muss man eher nicht drüber reden.
Ja, ich hatte noch mal geguckt, weil ich halt selber nicht so gut kann. Also die Leute, die das sozusagen, Profis, die das bewertet haben, die haben alle irgendwie geschrieben, dass der Wein nach Kies schmeckt und riecht. Das finde ich ganz witzig. Ja, Kies. Ja, also ein bisschen verkohlte grüne Paprika, Kies, Veilchen, Fenchelsamen, Cassis ist auch mit dabei natürlich. Mhm. Ja.
Kann ich nach, Kies kann ich nachvollziehen.
Ein bisschen Graphit, also, ja, Graphit so kann ich sogar riechen, ja.
Das ist so, also Kies ist ja auch vor allen Dingen so sehr feuchter Stein. Ne? Kies ist ja auch immer wässrig irgendwie. Aber kann ich schon nachvollziehen, dass man da hinkommt. Aber da muss man dann wirklich, glaube ich, eine sehr feine Nase haben oder sehr schmerzfrei sein oder so. Also
okay.
Von alleine wäre ich jetzt nicht auf Kies gekommen. Aber ja. Wenn man es mal gehört hat, das mit dem Kies.
Dann kommt man auch schneller
dann
drauf.
Dann kommt man extrem schnell darauf. Weil Kies hat so wässrig, also Wasser, Stein und Ton. So ein bisschen. So heller Ton irgendwie. Und den riecht man dann auch, wenn man Kies zum ersten Mal, ja.
Dann kommt noch Schokolade und Kakao, ne, im Chat.
Schokolade das und Kakao, sagt der
kann,
Chat.
Kann ich auch nachvollziehen. Wahrscheinlich auch sogar von der Textur her so ein bisschen wie so eine dunkle Schokolade, ne. So ein bisschen, vielleicht so ein leichter staubig sozusagen, so ein.
In der Nase. Ja. Ich mag ja dunkle Schokolade nicht. Vielleicht liegt es daran. Das heißt, ich habe auch dunkle Schokolade jetzt überhaupt nicht als Geruch abgespeichert. Sollte ich vielleicht mal anfangen, daran zu riechen. Ich sollte mal wieder anfangen zu riechen an den Dingen, sodass die Leute im Supermarkt komisch gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich lange nicht gemacht.
Okay. Das konnte ich gar nicht mehr ablegen, sozusagen. Das gehört immer mit dazu. Also jetzt
ja,
nicht,
dass ich dann mal an was rieche, was mich interessiert, aber dass ich systematisch riechen gehe. Dass ich, also ich rieche jetzt mal alle Gemüse durch. und zwar so lange, bis ich eins vom anderen unterscheiden kann. Das habe ich ewig nicht gemacht.
Okay.
Aber man kommt ja auch nicht raus.
Stimmt. Ja, man will sich ja auch nicht lange aufhalten irgendwo, ne? Weil da halten sich noch drei Leute lange auf und hast du ja schon wieder was eingefangen.
So Omikron-Signore,
Und mit Maske schwierig, stimmt. Stimmt,
scheiße, da war ja was.
Ja, Michael.
Ziehen Sie die Maske hoch, ich bin Sommelier. Chat sagt, das Tannin finde ich eher angenehm, da hatten wir schon ganz andere. Recht hat er. Also es ist okay. Also es wird auch erst unangenehm für mich, wenn ich spüle damit.
Nee, das ist jetzt auch so, 18 ist eher so ein Tannin, sehr runder Tannin-Jahrgang gewesen. Das ist schon eher, eher auf der schmeichelhaften Seite.
Ich will die ganze Zeit sagen, der schmeckt mir nicht, aber der schmeckt mir nicht. Das ist...
Ja, witzig.
Ja. Der hat was Anstrengendes für mich, finde ich gut.
Wir machen das übrigens, habe ich vorhin schon in den Chat geschrieben, da warst du aber noch nicht da, wir machen das jetzt übrigens ziemlich exakt seit 9 Jahren, ne?
Echt?
Ja. Ja, wir haben im Dezember 2012 angefangen.
Geil.
Mit den Flaschen.
Und wir hatten...
Können wir nächstes Jahr wieder feiern im Dezember.
Ja, nächstes Jahr im Dezember.
Aber wieder was zu feiern.
In so der
wieder 3 Flaschen Champagner.
In der 5. Welle feiern wir dann 3 Flaschen Champagner. Und wenn ich so...
Dann machen wir eine Ultra-Weihnachtssendung mit...
Mit 10 Grand Cru. 10 Grand Cru Schaumwein. aber wenn ich so überlege, wir hatten eigentlich nie wirklich schlechte Weine, oder?
Nee, ich gebe mir halt auch Mühe.
Ja, also selbst die billigen. Also wir haben ja auch mit billigen angefangen. Ne? Also wir waren ja so Jacques Weindepot und womit wir angefangen hatten.
Das war das erste.
Das war
erste
richtig
Sendung,
gut.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Na. Ja. Ja, und Sven schreibt gerade, wir waren ja zusammen, Sven Rudloff und wir beiden.
An der Loire.
Waren ja vor 8 Jahren an der Loire.
Das ist 8 Jahre her?
Das ist auch krass, ja.
Lebt René Moss überhaupt noch?
Ja, schon.
8 Jahre?
Ja.
Leck mich am Arsch.
Ja, ist auch krass. Dinge, die man eigentlich direkt wiederholen will und es dann doch nicht tut, weil genau, irgendwie
das
immer...
Das müssen wir nochmal, das müssen wir unbedingt nochmal machen, ja, seit 8 Jahren.
Das würde ich total gerne machen, ja, aber... Ja. Ja.
Mal gucken, was in 8 Jahren ist. Alter Vater. Ja. Ja, siehst du, René Mos lebt noch, hat das Gut aber an seine Söhne übergeben, lese ich da gerade. Ja, so ist es. Da sind wir durch, ne?
Ja, schön. Unsere...
Wann machen
2021er Covid-Weihnachtssendung. Wir haben noch keinen Termin, ne? Müssen wir gleich mal gucken.
Ja, den können wir dann ja. Also es wird auf jeden Fall, es wird der späte Januar, weil wir machen jetzt ein bisschen Pause, haben wir uns vorgenommen.
Ja, wäre auch schön, wenn ich dann auch wieder was riechen könnte.
Ja, das wäre ganz geil, ja. Hast du denn schon eine Ahnung, wo es hingeht? Oder wie die Nicht-Rheinländer sagen, wohin es geht?
Nee, noch nicht wirklich. Aber ich wollte mal noch mal wieder ein paar Überseesachen machen. Mhm. Vielleicht mal Südafrika vorbeigucken, wobei nicht nur Übersee, aber ich wollte mal nach Griechenland. Wir waren Griechenland.
Interessant.
Griechenland ist auch so ein blinder Fleck auf der Weinkarte und es passiert so viel, es ist total spannend, Griechenland.
Überhaupt die ganze Levante dann runter müssten wir auch noch mal, da waren wir auch noch nie.
Stimmt. Oder? Ja.
Doch, ja. Nee, wir waren mal auf diese Libanon-Verkostung oder was das war, ne, hier in Berlin. Aber sonst in der Sendung noch gar nicht.
Das ist ja auch schon wieder 6 Jahre her.
Mehr. Der Chat ist der Meinung, dass die Inzidenz für eine 2-wöchentliche Ausgabe spricht.
Oh, okay.
Nee, hört auf, Leute. Wir machen das jetzt einmal im Monat. Das reicht.
Ja, ich krieg's auch. Also ich meine, das ist ja schon auch immer ein bisschen Aufwand, das vorzubereiten tatsächlich. Genau. Und es ist mir im Moment nicht so ganz möglich tatsächlich.
Nee, einmal im Monat reicht. Das ist völlig in Ordnung. Wer darüber hinaus also fragt.
Ich fand es total gut, dass wir es gemacht haben, die Monate. Aber genau, ich denke jetzt auch. Also wir haben uns ja auch alle irgendwie an das scheiß Virus gewöhnt.
Ja, so ein genau.
Ja, also
nee, und wer
ist
darüber
auch nicht
hinaus,
so, dass wir irgendwie wirklich im Lockdown sind. Das war ja auch Lockdown, ja.
Ja, es ist schade, andere dass wir Force. Es nicht sind, weil dann, wenn wir es wären, dann wären
wir schneller durch die Welle.
Naja. Nee, und wer über die Sendung hinaus Fragen hat oder Empfehlungen für gute Weine braucht, der kann ja einfach bei dir im Blog originalverkorkt.de nachschauen. Da steht ja auch genug drin, was man saufen kann.
Stimmt.
Oder halt einfach mal beim lokalen Händler vorbeigehen, also nicht im Supermarkt, nicht im Discounter. Mhm. Selbst wenn es Supermärkte gibt, die eine gute Weinabteilung haben, das gibt's ja gelegentlich, da arbeitet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand, der einem eine Empfehlung geben kann. Das heißt, geht einfach mal zu einem kleinen Händler.
Im Zweifelsfall schon, aber es gibt halt nicht so viele davon.
Ja, im Zweifelsfall geht halt zu Jacques Weindepot, das gibt's in jeder Ecke. Und da arbeiten eigentlich, ich habe noch nie bei Jacques jemanden arbeiten sehen, der keinen Bock auf Wein gehabt hätte. Ja.
Nee, da muss man halt wissen, das ist halt schon auch eben für die breite Masse und es ist halt, also wir reden ja vor allen Dingen über handgemachte Weine, das ist da schon schwieriger geworden, weil es halt so groß geworden ist. Genau.
Klar, aber man kann ja nicht den ganzen Tag handgemachte Weine trinken, weil nicht jeder hat ständig 15 Euro für eine Flasche Wein übrig.
Nee, das stimmt, aber handgemachte Weine gibt es ja auch schon ab 6-7 Euro.
Ach. Ich erwarte eine Sendung zum Thema. Handgemachte Weine unter 20 Euro für den ganzen Karton.
Unter 20 Euro ist kein Problem.
Nee, ich meine für den ganzen Karton. 3x6 ist 18.
Ja, sagen wir mal 3x7, okay?
Okay, 3 ist 21. Also für 25 mit Versandkosten.
Okay.
Mein lieber Christoph, herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Lieber Chat, liebe Hörerschaft, herzlichen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Weihnachten.
Mhm.
Und was haben wir noch? Ah ja, danke Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufsteht. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.